ARD.
Am Ende der Weg zum Schlachter, du kannst dein Tier noch so nett auf der Weide halten, es ist und bleibt ein Nutztier und das, da kriegst du niemals eine positive Geschichte raus. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn einem dann so, ja, aber am Ende, da wird es dann geschlachtet. Ja, weil wir es alle essen wollen.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren sensationellen Ausgabe von 63 Hektar, eurem und unserem Lieblingspodcast.
Hi Kuhlage.
Hallo Maja. Ich habe mich wirklich sehr, sehr auf dich gefreut und auf die Folge jetzt auch. Ich glaube, wir werden heute viel lernen. Es wird sehr spannend werden und ich werde mich mit Sicherheit mehr als einmal aufregen. Das kann ich jetzt schon versprechen.
Über mich dann?
Nein, über dich nicht. Über alles Mögliche und über eine Sache ganz besonders. Mehr will ich aber noch nicht verraten, aber ich bin gestern bei der Recherche schon mehrfach ausgerastet, weil ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein.
Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was das hier für ein Podcast ist.
Das ist ein Landwirtschaftspodcast, 63 Hektar, das habe ich mittlerweile fast auswendig gelernt, ist die durchschnittliche Größe eines durchschnittlichen Landwirtschaftsbetriebes in Deutschland. Daher kommt der Name. Maja ist Landwirtin, für alle, die es nicht wissen. Ich habe mit Landwirtschaft eigentlich gar nichts am Hut, außer dass ich mich freue, dass es sie gibt.
Ja. Ja, genau. Lebensmittel essen.
Und ich bin echt neugierig. Und viele Leute fragen immer, ja, Kuhlage, Neugier ist ja so ein bisschen dein Beruf. Nee, Neugier ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich will wissen, wie die Welt funktioniert und wie Landwirtschaft geht. Und heute ganz besonders.
Sehr gut. Und unser Podcast besteht aus Rubriken. Und bevor wir mit denen anfangen, wollen wir natürlich auf eure Hörernachrichten eingehen.
Hast du welche?
Ich habe welche mitgebracht.
Wup, wup.
Ja, genau. Weil wir uns natürlich freuen, dass da immer mal wieder welche reintrudeln. Und ich lese jetzt einfach mal eine vor.
Mach mal.
Also, ich höre den Podcast sehr gerne, weil meine Freundin mit ihrem Mann einen Milchviehhof bewirtschaftet und mir viele Sorgen, Probleme und Ängste somit bekannt sind. Darüber freue ich mich schon mal über diesen Kommentar. Bei der aktuellen Folge habe ich mich allerdings gleich zu Beginn über Maja geärgert. Als Kuhlage eine Leserzuschrift vorlesen wollte, unterbrach sie ihn mit der Frage, ob er wisse, was eine Regiobox ist. Ganz ehrlich, das ist doch in solch einer Situation scheißegal, ob er es weiß oder nicht. Das hätte man auch klären können, nachdem die Zuschrift vorgelesen worden ist. Ich hätte gerne gewusst, was der Landwirt Andreas geschrieben hat. Dazu kam es aber nicht mehr, weil die Zuschrift nach der Diskussion über Regelboxen, Apps und was weiß ich noch nicht, alles hinten runterfiel. Das fand ich extrem respektlos dem Zuhörer gegenüber, der sich die Mühe gemacht hat, eine Mail zu schreiben.
Oh, da ist aber jemand streng mit dir. Mit uns.
Ja, aber pass mal auf, bei mir war es wirklich so. Ich bin 3 Tage später aufgewacht, mitten in der Nacht, Augen aufgerissen und dachte ich, oh, cool, er hat die Mail gar nicht mehr zu Ende vorgelesen, weil ich dazwischen gegrätscht bin. Also ich habe es auch gemerkt. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen, weil wir freuen uns wirklich, wenn hier vor allem positive Nachrichten reinkommen. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Vielleicht noch ein kleiner Insider dazu. Also du hattest mich, bevor du die Mail vorgelesen hattest du so gemacht, so, psst, Maja. Und habe ich gesagt, ja. Weißt du, was eine Regiobox ist? Da habe ich gesagt, ja. Und dann hast du gesagt, super, dann lese ich jetzt die Hörernachricht vor. Mhm. Und ich wusste also, dass du halt einmal kurz wissen möchtest, was Regiobox ist. Genau. Deswegen habe ich da schon direkt sozusagen unterbrochen und dafür möchte ich mich entschuldigen.
So, dann lesen wir jetzt die E-Mail nochmal vor. Ich habe die hier nämlich gefunden.
Guck mal. Und ich bin leise.
Moin und Grüße aus Laderholz. Ich habe heute am Sonntag während der Arbeit im Hühnerstall und beim Auffüllen unserer Regiobox die ersten 3 Folgen des Podcasts gehört. Vieles kam mir in der Art der Unterhaltung sehr bekannt vor aus meinem eigenen Leben. Ich hoffe, es gibt noch viele weitere Folgen, die auf solch angenehme Art die Leute aus verschiedenen Lebenswelten wieder einander näher bringen. Grüße aus Laderholz, Andreas.
Oh,
schön, oder?
Ja, also Andreas, sorry nochmal, dass ich da reingeprescht bin.
Wir sind auch nur Menschen und machen Fehler und manchmal bemerken wir es nicht und dann ist es gut, dass ihr uns darauf hinweist. Finde ich echt toll.
Hast du da jetzt auch noch eine rausgekramt?
Ja, Hanna schreibt, lieber Andreas, ihr Landwirtschaftspodcast ist super, macht richtig Laune, besonders wenn man als Stadtpflanze aufs Dorf gezogen ist. Liebe Grüße aus Nienburg, Hanna.
Oh, schön, ne? Das ist aber lieb. So, machen wir weiter so.
Machen wir weiter so. Und ich ahne, jetzt kommt der unangenehme Teil. Jetzt kommt die Rubrik für mich, ne?
Also diese Rubrik funktioniert so, dass ich dir einen Fachbegriff aus der Landwirtschaft, oder jetzt für unsere Hörer nochmal als Erklärung, dass ich dir einen Fachbegriff aus der Landwirtschaft vortrage und du mir die erklären musst. Was ist eine Schosserrübe?
Schosserrübe, Rübe, gut, Rübe ist klar. Das ist das, was das ich zwischen den Ohren habe. Rübe, naja, das ist also ein Gemüse, ein merkwürdig kopfartiges, kopfformartiges Pflanzenwerk, was unter der Erde wächst. Aha. Man kann es ernten und essen.
Ich glaube, es wurde noch nie so beschrieben, diese Rübe, aber es ist schön.
Endlich macht es mal einer.
Ja.
Endlich, ja, jahrelang haben wir auf eine korrekte Beschreibung für Rüben gewartet, jetzt kommt Kuhlage, bringt es.
Das ist das, was du zwischen deinen Ohren hast und in der Erde wächst.
Also tatsächlich, wenn du die Ohren abmachst bei mir, es unter der Erde verbuddelst, dann sieht das aus wie eine Rübe, glaube ich. Ich habe so einen Rübenschädel. Naja, also Schoss, irgendwas mit Geschoss, ist es irgendwie, weil die besonders tief wachsen im Untergeschoss, Schosserrübe?
Nein, also diese Schosserrüben nennt man auch Unkrautrüben und Zuckerrüben sind ja zweijährige Pflanzen. Im ersten Jahr bilden sie diese Rübe aus und im zweiten Jahr würden sie die Blüte ausbilden und dementsprechend nach oben schießen. Und das möchte man nicht im Bestand haben, man möchte ja nur die Zuckerrübe haben und weniger die Pflanze oben.
Ja.
Und deswegen zieht man die aus der Erde, weil es eine Unkrautrübe ist.
Ah, Schosserrübe, wieder was gelernt. So, jetzt aber heute mal zu unserer Thema, zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollen. Es geht um ein Thema, bei dem alle sofort aufhorchen werden und auf das wir oft angesprochen werden und für das ich mich selber auch sehr interessiere. Es geht um das Thema Tierwohl. Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, weil ich ja überhaupt gar keinen Einblick habe in die Landwirtschaft. Das heißt, ich bin da gar kein Experte, ich bin nur neugierig. Maja ist Expertin für alles, was mit Pflanzen zu tun hat, aber
genau,
so mit Tieren auch nicht so, ne?
Reinem Ackerbaubetrieb. Wir halten kein Vieh bei uns auf dem Hof.
Aber dafür haben wir jemanden hier, der macht das. Der hält Vieh und sehr leckeres Vieh, hätte ich fast gesagt. Jetzt sind die Veganer wieder alle sauer, aber es ist nun mal so. Ich mag es gerne. Das ist Philipp Noltemeier. Der berühmte Bauer Noltemeier ist hier heute bei uns.
Moin, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf heute.
Hi, Philipp.
Wenn ich mal was sagen darf, du siehst so überhaupt nicht aus wie ein Bauer. Du siehst aus wie so ein Surfer, der gerade aus Portugal kommt. Du hast irgendwie so eine Basecap auf und so ein stylisches Jeanshemd an und hast so einen coolen Bart und so. Aber du bist Landwirt, Bauer.
Klar, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich danke oder was ich jetzt sagen soll, weil im Endeffekt sind wir Bauern ja irgendwie ja, Menschen wie du und ich. Und von daher...
Ja, sehe ich aus wie eine Landwirtin, um mich da auch noch mal kurz mit reinzuwerfen?
Nee, auch nicht. Ja. Also ich werde hier ständig mit meinen eigenen Vorurteilen und Klischees konfrontiert.
Sitzen wir hier nicht in Gummistiefeln und Latzhose.
Richtig.
Gerade abgestreift tatsächlich. Ja. Witzigerweise gerade vor einer Stunde die letzten Schosse aus meinen Rüben entfernt. Also ja.
Aber du machst, eigentlich machst du ja nur Tiere, aber du machst auch Pflanzen.
Auch Ackerbau, ja.
Philipp, erzähl uns ein bisschen was über deinen Beruf. Wir wissen, dass du Schweine hältst.
Genau, und zwar halten wir Weideschweine und tatsächlich sehr leckere Weideschweine. Und zwar sind das Duroc-Schweine, die sich auszeichnen durch eine wirklich ganz feine Fettmarmorierung, ganz besonderes Fleisch.
Und du machst das seit 2 Jahren, das heißt, du bist ja noch so quasi blutiger Anfänger.
Jein, also meine Familie hält schon immer Schweine. Also von der Pike auf habe ich eigentlich das Arbeiten mit Schweinen gelernt und auch lieben gelernt tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich habe auch den Betrieb jetzt schon seit 20 Jahren tatsächlich. 2003 habe ich den Betrieb von meinem Vater übernommen und ja, befasse mich seitdem hauptsächlich tatsächlich mit Schweinen. Ja. Und wir dachten, wir wollten mal was anderes machen, als es die Generation vor uns so gemacht hat. Und dachten, eventuell können wir das auch ein bisschen besser und wesentlich tierfreundlicher gestalten, das Ganze. Und da ist bei uns dann irgendwo die Richtung Weideschweine rausgekommen.
Genau, dann hast du vor 2 Jahren dich für die Weideschweine entschlossen. Und was waren so deine Beweggründe?
Ja, wie gesagt, also hauptsächlich wollten wir wesentlich mehr fürs Tierwohl tun, wollten halt in die Direktvermarktung einsteigen und ja.
Aber wenn du sagst, du wolltest was anders machen, ich glaube, das ist so ein Generationending grundsätzlich. Die Jüngeren wollen immer was anders machen als ihre Eltern. Aber du wolltest auch was besser machen und zwar etwas besser für die Tiere. Hattest du das Gefühl, dass früher die Tiere bei euch auf dem Hof nicht so leben konnten, wie du dir das vorgestellt hast?
Das war definitiv so. Ich habe 2011 nochmal einen ganz neuen Stall gebaut, einen Schweinemaststall für ca. 2000 Schweine und ja, bezeichne das heute so ein bisschen als meine Jugendzünde. Ich merkte im Laufe der Jahre irgendwo, dass das tatsächlich nicht die Form und Art der Tierhaltung ist, die ich für mich so langfristig betreiben möchte und es vor allem auch meinen Kindern, wir haben 2 kleine Töchter, meinen Kindern so nicht vorleben wollte und habe da nach einer Lösung gesucht für meine Gewissenskonflikte eigentlich. Ja, also mit den Tieren ging es niemals schlecht bei uns auf dem Betrieb, nur den Schweinen auf der Weide geht es um ein Vielfaches besser letzten Endes, ja.
Also so ein alter Stall, den muss ich mir wirklich so vorstellen, wie man den von Bildern und Aktivistenvideos kennt. Es sind riesige Anlagen, es sind Schweine, die auch in diesen Kastenständen sind, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Keinesfalls, also Mastschweine werden nicht in Kastenständen gehalten. Kastenstände gibt es bei der Saunhaltung tatsächlich, um die Tiere nach dem Belegen letzten Endes zu fixieren für eine gewisse Zeit.
Okay, damit die Ferkel nicht totdrücken oder wie? Oder
ist das? Ja, das ist der Ferkelschutzkorb letzten Endes, okay. Schimpft sich der. Da geht es tatsächlich um das Ferkelerdrücken, was wirklich halt ganz böse ist und hat auch seinen Platz letzten Endes in der Ferkelproduktion, ja,
ja.
Der Ferkelschutzkorb.
Aber versuch das mal zu beschreiben. Wie sah dieser alte Stall aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Keinesfalls beengt. Also es war schon ein großes Gebäude, irgendwo von circa 2.500 Quadratmeter, aber viel Licht, viel Fläche eigentlich für die Tiere, große Buchten und ja, es waren immer so 22 Tiere in einer Bucht, also keine Einzeltiere, wie das so oft die Aktivisten irgendwie darstellen, negativ. Sie konnten schon tun und lassen, was sie wollen, aber letzten Endes nicht ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen, so wie sie es jetzt bei uns aktuell auf der Weide können. Sie können wühlen, sie können sich in der Suhle suhlen, sie können den Boden nach Würmern durchsuchen und das können sie halt in einem normalen Stall halt nicht.
Und wann war der Punkt, an dem du gemerkt hast, ich glaube, Schweine sollten nicht so leben?
Das hat sich so im Laufe der Jahre irgendwo entwickelt und letzten Endes, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war die Geburt unserer ersten Tochter vor 3 Jahren, dass ich irgendwo für mich gesagt habe, ja, ich möchte es anders machen, ich möchte es ihr so nicht vorleben und möchte mein Geld auf eine andere Art und Weise verdienen.
Mhm. Aber trotzdem ist das ja noch die Realität da draußen, ne? Also trotzdem sind das die Ställe, wie sie nun mal existieren und vor 20 Jahren hat ein Landwirt vielleicht 200 Tiere gehalten und jetzt eigentlich das Sechsfache. Und das liegt einfach daran, weil wir Deutschen auch gerne Schweinefleisch essen. Wir essen knapp 30 Kilogramm Schweinefleisch im Jahr, wenn wir jetzt gerade mal aufs Oktoberfest schauen. Und dann die Schweinehaxe, Schnitzel, Würstchen und was nicht alles. Also da ist ja schon allein so ein mega hoher Verbrauch. Und Schweinefleisch ist unser wichtigster Fleischlieferant in Deutschland.
Ja.
Also das ist fast die Hälfte unseres gesamten Fleischkonsums.
Mich würde nochmal interessieren, wie das dann zu einem Sinneswandel kommt, weil ich will diese, oder wenn ich die richtig verstanden habe, du willst ja diese alte Haltungsmethoden oder konventionelle Haltungsmethoden ja auch nicht verurteilen.
Keinesfalls,
ne? Ist das so, dass du sagst, das muss eigentlich jeder für sich selber entscheiden? Weil wenn man so mit Tierschützern spricht, dann habe ich oft das Gefühl, die sagen, es gibt nur einen Weg, nämlich die Tiere freilassen. So, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, ne? Und ich denke manchmal, naja, vielleicht gibt's doch irgendwo einen Mittelweg. Die Frage ist, wo ist der dann? Du hast für dich beschlossen, dass der in dem Stall nicht mehr gegeben ist, ne?
Genau, aber bei uns hat das letzten Endes wenig mit einem Mittelweg zu tun, sondern eigentlich wirklich für das Tier die Luxusvariante, die wir da gewählt haben, ne?
Also es geht auch um Wirtschaftlichkeit?
Definitiv, ja.
Kann man damit, weil ich denke immer so, wenn Leute über Ökolandbetriebe nachdenken, dann ist es entweder immer die Wahl zwischen, okay, entweder ich mache ganz viel und dann geht's den Tieren schlecht oder ich mache ganz wenig, dann geht's dem Landwirt schlecht. So den Tieren aber gut, weil damit kann man ja kein Geld verdienen. Aber du sagst mir jetzt, oh, das geht doch.
Zumindest sind wir auf einem guten Wege, hoffe ich.
Ja.
Also wie gesagt, wir sind erst vor 2 Jahren gestartet, wir müssen erstmal so unser System ja abstecken, dass wir letzten Endes ja schauen, dass wir eine vernünftige Wirtschaftlichkeit reinkriegen. Das funktioniert leider nicht ab dem ersten Jahr. Das ist noch ein weiter Weg bei uns, aber wir sind ganz guter Dinge, dass der Verbraucher bereit ist, das System oder das Projekt mitzutragen tatsächlich, ja.
Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich sehe den Tieren geht's schlecht, ich muss was anders machen, sondern ich ahne, dass du nicht so naiv warst, sondern dass du gesagt hast, ja, ich will, dass es den Tieren besser geht und ich will gutes Geld verdienen. Und wann ist so der Plan gereift, okay, beides funktioniert irgendwie, ich muss nur was verändern, ich muss irgendwie vielleicht andere Tiere anschaffen, ich muss ein anderes Vermarktungskonzept überlegen, ging das Hand in Hand oder welche Schritte kamen da nacheinander?
Ja, definitiv, also mit der Haltungsform, die geht natürlich nur Hand in Hand oder einher mit der Direktvermarktung, also wirklich dem 1:1 Kontakt oder dem 1:1 Geschäft mit dem Verbraucher, der das letzten Endes tragen muss und mitfinanzieren muss, ja, das mehr an Tierwohl und
weil Zwischenhändler verdienen wollen, Supermärkte wollen verdienen und dann bleibt ja für dich nichts mehr übrig.
Ja, no way. Also wie gesagt, wir sind eher auf dem Trip letzten Endes klein, aber fein und ja, ohne große Zwischenhändler. Also wir haben 1-2 kleine Direktvermarkter, die ähnlich gelagert sind wie wir, die unsere Produkte weiterverkaufen und ja, alles andere ist für uns eigentlich. Dann geht es wieder einer breiten Masse im Regal einfach unter.
Was sagen deine Eltern dazu? Also als die gehört haben, du machst jetzt hier alles anders?
Die waren sehr, sehr skeptisch. definitiv, ja. teilweise vielleicht aber auch nicht ganz unbegründet. Es war eine große Warnung zum Beispiel von meinem Vater. Mensch, wenn es dem Deutschen letzten Endes finanziell ein bisschen schlechter geht, ist es Punkt 1, das Lebensmittel, woran gespart wird. Und das ist so, ne? Merken wir aktuell tatsächlich auch. Nicht nur wir, die Biobranche, alle sind so ein bisschen am Stöhnen momentan. Und ja, wir hoffen, dass sich das aber widerlegt und dass der Verbraucher wieder zurückfindet zu dem, was er propagiert, was er die letzten 10, 15 Jahre propagiert hat, nämlich sich gesünder und tierfreundlicher ernähren zu wollen. Und ja, wir hoffen, dass das jetzt so eine kleine Durststrecke für die gesamte Branche ist und sich irgendwie wieder zurechtrüttelt im Laufe der Jahre tatsächlich.
Erlebst du das auch so, Maya? Also wenn der Philipp sagt, die Deutschen sparen als erstes am Essen, ihr macht das ja auch, ihr erwirtschaftet ja auch unsere Nahrungsmittel, erlebst du das auch so?
Genau, also ich merke das ja auch an denjenigen, mit denen ich unterwegs bin, ne? Also, dass die dann auch sagen, hey, habt ihr mal gemerkt, wie teuer das ist und wie wahnsinnig das ins Geld geht, wenn man jetzt irgendwie noch versucht, das Beste im Regal zu kaufen, dann merkt man ja schon den Unterschied zu dem günstigen, was man ja sonst noch kaufen könnte. Und ich fühle da total mit dir. Also ich finde, das ist, wenn du deinen Weg da gehst, finde ich das schwierig, dass man das halt nicht tragen kann, wenn es am Ende keiner kauft. Und da kann man einmal natürlich die Verbraucher direkt ansprechen, bin ja auch eine Verbraucherin nebenbei, dass ich Landwirtin bin, aber ich finde, man kann ja auch Gastro und alle öffentlichen Unternehmen ansprechen, die ja sich auch hätten dafür bereit erklären können, regionale Landwirte zu unterstützen und direkt bei euch oder bei dir das Fleisch zu beziehen.
Definitiv.
Wie läuft denn das?
Wir sind anfangs viel Klinkenputzen gegangen, gerade bei den angesprochenen Unternehmen, ja, Gastronomiebetriebe, auch öffentliche Einrichtungen. Und leider haben wir immer wieder dasselbe gesagt bekommen. Ihr seid uns zu teuer. Wir müssen günstig einkaufen. Wir haben irgendwie zwei böse Corona-Jahre hinter uns und müssen jetzt jeden Cent zweimal umdrehen. Und schön und gut, die Produkte sind sicherlich toll, Herr Noltemeier. Aber ja, wir können es bei unseren Verbrauchern leider nicht im Preis umsetzen. Wir kriegen es nicht durch. Ja. Und okay. So haben wir da viele Absagen bekommen, leider, ja.
Wann hast du auch mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, das war vielleicht doch nicht die beste Idee?
Ja, so ab und zu
ja.
ist das so. Denkt man, Mensch, warum hast du das so in Gang geschoben? Aber
du hast dich ja nie gegen die Schweinehaltung komplett entschieden. Du wusstest schon, ich möchte gerne Schweinelandwirt bleiben. Ich probiere es jetzt nur mal auf einem anderen Wege.
Genau, auf jeden Fall.
Was ist denn deine Verbindung zu den Schweinen? Also ja, du, wenn man dich anguckt, du strahlst, wenn du über deine Tiere redest.
Ja, und die strahlen mittlerweile auch. Und tatsächlich siehst du es in den Gesichtern der Tiere, ne? Diese Zufriedenheit. Und es ist was ganz anderes, die Tiere so zu betreuen, wie sie aktuell leben auf der Weide, als sie vorher so im Stall zu betreuen. Ne? Du siehst schon in den Augen tatsächlich ein Leuchten bei den Tieren. Ne? Mhm. Also das kannten wir vorher so nicht. Und vielleicht wird mich auch der ein oder andere Berufskollege, der das jetzt hört, belächeln. Aber ja, doch, also wir können da schon eine Veränderung festmachen beim Tier.
Ja.
Definitiv. Im Tierwohl oder im Wohlsein des Tieres, ja.
Mhm. Schmeckt man das?
Definitiv, na klar. So ein Schwein, was den ganzen Tag an der frischen Luft sich bewegt und ja, extrem viel Bewegung hat, dadurch natürlich ein ganz anderes Muskelgewebe aufbaut als ein Schwein, was letzten Endes ja, im Stall sein Leben fristet. Das schmeckt ganz anders, na klar. Mhm.
Kannst du
natürlich auch das Schwein. Das, was wir aus der konventionellen Haltung zum Beispiel bekommen und im Supermarkt liegt, das muss auch die ganzen Ansprüche erfüllen, sonst würde es der Schlachter auch nicht annehmen. Es muss also auch ein gesundes Tier gewesen sein. Und auch das schmeckt ja.
Absolut. Ich wollte gerade fragen, hast du Kontakt zu Landwirten, die die Schweinemast noch konventionell betreiben?
Ja, klar.
Ja? Streitet ihr euch manchmal?
Nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich habe da ja auch kein Problem mit der Tierhaltungsform an sich. Also die Leute wissen auch schon, was sie da tun. Es sind schließlich 99% der Bevölkerung, die ja die Art der Tierhaltung für sich wählen, jeden Tag aufs Neue an der Kasse. Und von daher ja, hat das schon alles nach wie vor seine Daseinsberechtigung. Wir sind eher eine ganz, ganz kleine Nische, ne, die wir da bespielen letzten Endes. Ja.
Okay, also man merkt schon irgendwie so bei Philipp, da leben die Tiere fast schon im Paradies. Jetzt könnte man ja denken, so auf den anderen Höfen, auf den konventionellen Höfen, leben sie in der Hölle. So,
wieso wusste ich, dass du diesen Vergleich ziehst, cooler?
Ja, ich will natürlich auch ein bisschen provozieren, du kennst mich doch. Ja,
provozierst mich auch.
Aber das ist ja wirklich nur so eine Nische, in der sich Philipp bewegt. Ne? Maya, du hast ja so ein bisschen den Überblick, der Großteil macht es ja anders, ne?
Genau, also ich habe ja schon zu Anfangs erwähnt oder du hast es ja auch schon gesagt, ich zu Hause, wir halten keine Tiere, aber ich habe natürlich innerhalb der Branche auch Freunde, die Tiere halten und bei denen bin ich dann auch ab und zu mal zu Besuch Und davon kann ich dir gerne erzählen. Also du willst dir jetzt natürlich irgendwie vorstellen, wie werden denn dann die anderen Schweine gehalten, die nicht bei Philipp stehen?
Ja, es ist dunkel und es ist eng und es ist schlimm für die Tiere. Aber ich ahne, es ist nicht so.
Nee, genau. Also erstmal muss man zur Schweinehaltung sagen, dass die natürlich stark spezialisiert ist. Also du kannst dir jetzt nicht diesen einen Stall vorstellen, sondern es gibt unterschiedliche Bereiche. Es gibt einmal den Zuchtbereich, die Ferkelerzeugung und Mast. Wenn ein Landwirt alles auf dem Betrieb hat, dann ist es ein geschlossener Betrieb. Mhm. Genau. Es ist aber auch oftmals nur so, dass Landwirte ab Ferkelgröße das Schwein sozusagen oder das Ferkel kaufen und dann ab dem Gewicht von 30 Kilogramm bis zum Schlachtgewicht dieses Tier halten.
Ah, okay.
Genau. Ich war jetzt auf einem Betrieb, wo diese Ferkel aufgezogen wurden bis zum Endmastgewicht und bin in diesen Stall reingegangen. Versuch dir jetzt mal ein Bild zu malen, weil ich glaube, wenn du noch nie auf einem Schweinebetrieb warst, dann kannst du dir das gar nicht vorstellen. Genau, man kennt ja so diese Schweineställe mit diesen Rohren, also mit den Schornsteinen würde man schon fast sagen. Daran erkennt man immer, dass es ein Schweinestall ist und mit diesen tiefen Fenstern. Und es ist ja meistens mit geschlossener Tür. Man denkt ja, dahinter passiert immer irgendwas Schlimmes. Aber es ist einfach sehr hygienisch und deswegen achtet man darauf, dass nicht von außen Krankheitserreger reinkommen.
Ja.
Ne? Und deswegen dürftest du jetzt auch nicht, dass du welche hast, aber deine eigenen Gummistiefel mitbringen. Denn du kriegst von dem Betrieb Gummistiefel, die nur da in dem Stall angezogen werden.
Ernsthaft?
Und man muss sich auch komplett einmal ausziehen und kriegt dann ein, bis zur Unterhose übrigens, ein Blaumann, den man dann anziehen muss. Bei mir war es ein Pinkmann, also ich bin dann in so einen pinken Anzug reingegangen. Damit es wirklich du diese Hygienestandards da erfüllst.
Ja, also ich ahne, es ist sehr, sehr sauber offenbar in einem Schweinestall.
Ja, genau. Kommen wir schon zum zweiten Punkt, der Geruch. Man würde ja auch denken, dass man so einen Schweinestall auf Metern riecht, aber es riecht wirklich kaum bis gar nicht.
Ernsthaft?
Mhm.
Wie kriegen die das hin?
Genau, also die haben da die perfekte Klimaanlage, Lüftungsanlage. An dem Tag, wo ich jetzt zuletzt da war, war es auch ein bisschen heißer. Da war dann auch so eine kleine Sprenkelanlage von oben, dass die Tiere also einfach das perfekte Klima haben. Mhm. Außerdem sind ja Schweine sehr reinlich. Also da zum Beispiel standen die Schweine wie auch auf den meisten Betrieben auf dem Spaltboden. Das heißt, die Gülle fällt direkt runter und wird also separat gelagert und das Tier liegt nicht in dem eigenen Kot.
Mhm.
Genauso wie mit dem Urin. Genau, also da sind die sehr, sehr reinlich. Außerdem sind ja Schweine soziale Tiere, deswegen werden sie in Gruppen gehalten. Also da, wo ich jetzt war, zu dem Alter, wo ich sie gesehen habe, stehen sie zu 20st in einer Bucht und haben in dieser Bucht auch Beschäftigungsmaterial. Und wo ich natürlich auch drauf geachtet habe, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass du darauf achten würdest, ist, sind die denn jetzt irgendwie ängstlich? Wie verhalten die sich? Laufen die da irgendwie apathisch durch den Stall? Das sind ja auch so Merkmale, wie du erkennst, dass es dem Tier gut geht oder eben nicht, ob dieses Tier gestresst ist oder eben nicht. Und die Tiere waren natürlich, weil ich da jetzt reinkam, waren sie natürlich neugierig. Also die kommen alle an. Aber ich konnte jetzt kein nervöses oder gestresstes Verhalten feststellen. Das ist die Schweinehaltung, wie du dir sie vorstellen kannst. Und am Ende musst du dich wieder komplett ausziehen und die Tür zumachen.
Mhm. Das ist ja echt wirklich ein hochhygienischer, durchorganisierter Betrieb.
Ja.
Ja.
Genau. Und mit der Gülle, die landet ja dann auch ganz oft in der Biogasanlage. Ist also auch ein Teil von der grünen Energie.
Also das Tierwohl ist den Leuten da auch nicht egal. Oder hattest du den Eindruck, dass die Landwirte dort denken, ach, was die Tiere da machen, ist uns wurscht. Das sind ja keine Tierquäler da, die da.
Also meine Freunde, die mich da durchgeführt haben, die sind natürlich wahnsinnig stolz, ne? Also das sind schon motivierte Schweinelandwirte, die einem auch sagen, hey, wenn du jemanden kennst, der sich das mal anschauen will, dann bitte gib dir meine Nummer, die können hier 24/7 rein. Die machen ja auch eigene Stallkontrollen jeden Morgen und jeden Abend. Also die wissen schon, wie es in dem Stall aussieht. Mhm. Trotz dessen, glaube ich, ist es nicht, dass wir uns Schweinehaltung wünschen und das könnte ich auch vielleicht nachvollziehen, aber einfach aus dem Grund, weil diejenigen, die keine Tiere halten, keine Landwirte sind, dass die Verbindung dazu verloren haben.
Ja.
Und trotz dessen finde ich es spannend, so einen Landwirt mal zu treffen und sich dann das alles erklären zu lassen und dann vielleicht auch am Ende einen kleinen Aha-Moment zu haben.
Spannend, dass du das gemacht hast, dass du dir das angeguckt hast.
Ja, und cool. Schön, dass ich das hier erzählen konnte.
Ja, Mensch. Aber ist es nicht komisch, dass man so den Eindruck bekommt, es gibt jetzt nur zwei Wege. Entweder ich mache einen ganz großen Betrieb, dann muss ich auch das Tierwohl ein bisschen hinten anstellen. Oder ich mache sowas, was du machst.
Warum denkst du das, dass wenn du einen Betrieb groß hast, dass du das Tierwohl hinten anstellst?
Nee, ich sag mal so, also nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass ich bin überzeugt davon, dass auch die Tiere in den großen Betrieben gut behandelt werden oder dass sie nach einem gewissen Standard behandelt werden. Ich glaube nicht.
Sie werden ja auch kontrolliert, zweimal im Jahr.
Davon bin ich überzeugt.
Angekündigt und auch noch ein paar Mal unangekündigt.
Ja, und trotzdem glaube ich, dass es besser ginge. Also wenn es nach mir ginge, würden alle Schweine, die wir essen, auf einer Wiese Klee futtern, so wie bei Philipp. So. Das wäre meine Traumvorstellung. Aber ich ahne, dass es mit den allermeisten Verbrauchern nicht geht, weil das teuer ist.
Genau.
Gibt ja meiner Meinung nach nur zwei Wege. Entweder man macht es ganz günstig, dann muss man das Tier wohl, ich sag mal so, muss ich aufpassen, was ich sage, sonst guckt mich Maya wieder böse an. Ich sag mal so, den Tieren in den großen Mastbetrieben wird es ja nicht ganz so, die werden nicht ganz so happy sein, wie die Duroc-Schweine bei Philipp in der Sule da hinten hinterm Hof. Ne? Das ist ja klar.
Mhm. Ich glaube, wenn es die einfache Lösung geben würde, dann würden es ja jetzt alle so machen wie Philipp.
Ja.
Weil dann würde man wissen, ah, okay, ich kann hier meine Schweine so und so halten und am Ende wird es gekauft. Ist hier ein funktionierender Wirtschaftskreis, den ich hier mir aufgebaut habe. Aber man merkt ja, also wie du auch schon sagst, das ist ein absolutes Nischenprodukt. Er muss schon nach 2 Jahren halt gucken, dass es irgendwie gekauft wird, muss sich selbst auf den Markt stellen. Hat Jan vorher in Landwirt auch nicht gemacht. Das ist schon ein Weg, für den man sich dann so neu entscheidet.
Ja.
Definitiv ist es auch viel, viel Arbeit, ne? Also deswegen, also nicht für die breite Masse der Landwirte umzusetzen tatsächlich, ne? Viele sind dann auch, haben ihren Betrieb in strukturschwacheren Gegenden und die Direktvermarktung funktioniert eigentlich nur in Dunstkreisen von größeren Städten, wie wir sich hier in Hannover halten.
Big Hanover Town.
Ja. Oder ich sag mal, ich würde ja hoffen, dass es irgendwie doch einen Weg auch in der Mitte gibt. Also ich war gestern zum Beispiel im Supermarkt und habe mal nach Hühnchenfleisch geguckt. Ne? Da kostet ein Kilo Haltungsform 1, ein Kilo 5 Euro. Wenn ich Haltungsform 4 nehme, dann kostet ein Kilo schon ungefähr 16 Euro.
Das liegt schon im kleinen Wort schon. Also siehst du, es ist ja dann schon eine Bewertung von dir an dem Preis, dass du das jetzt schon teuer findest.
Absolut, absolut. Ich finde das auch teuer. Ich frage mich, warum gibt es nicht irgendwas dazwischen? Es muss irgendwie einen Weg geben, auch für Leute etwas anzubieten, die jetzt nicht Duroc-Schwein essen wollen, die jetzt aber auch nicht das ganz billige Fleisch essen wollen. Dazwischen muss es doch vielleicht auch irgendwas geben.
Es gibt doch die ganzen Haltungsstufen, die unterschiedlich
sind. Ja, darüber reden wir gleich noch, Maya. Also da triggerst du mich jetzt gerade richtig, weil da fahre ich hoch, weil diese Haltungsform-Label machen mich wahnsinnig. Aber ich würde ganz gerne nochmal von Philipp wissen.
Nur dich.
Da! Oh, interessant.
Definitiv, ja.
Oh, da reden wir gleich drüber. Ganz kurz noch eine Frage. Erzähl uns ein bisschen, wie dein Alltag aussieht, weil du sagst, es ist echt harte Arbeit und vielleicht auch härter als konventionelle Schweinebetriebe. Versuch das mal zu beschreiben.
Das ist auf jeden Fall so. Also diese Erfahrung haben wir die letzten 2 Jahre machen müssen, dass es wirklich viel, viel Handarbeit ist, die Schweine draußen auf der Weide zu halten. Im Sommer müssen Suhlen befeuchtet werden, im Winter müssen Wasserleitungen frostfrei gehalten werden, das Futter muss auf die Weide gekarrt werden. Vorher lief das halt alles automatisch in dem großen Stall. Ne? Das war darauf ausgerichtet, dass letzten Endes der Landwirt wenig Handarbeit leisten muss und mehr eine Kontrollfunktion einnimmt. Und ja, jetzt haben wir das Ganze wieder so ein bisschen umgedreht und kriechen über die Weide, hätte ich fast gesagt. Ja.
Also du machst dich noch richtig dreckig, ne?
Definitiv. Die Schweine machen mich dreckig.
Ich glaube, du musst die Kuhlage so ein bisschen durch den Tag nehmen. Also
ja.
Wann stehst du auf?
Zwischen 5 und 6 geht's los, je nachdem, was der Tag so an Aufgaben mit sich bringt. Aber tatsächlich, ja, also man muss schon früh auf den Beinen sein, ja.
Und wann gehst du ins Bett?
Ja, frühestens um 23 Uhr, eher um 24 Uhr tatsächlich. Und es sind wirklich harte, lange Tage tatsächlich.
Und was fühlt denn so den Tag? Also
ja, wir betreuen die Schweine, aber noch viel mehr Aufwand ist letzten Endes eigentlich das ganze Thema Direktvermarktung, ne? Werbung zu betreiben, letzten Endes
die Märkte zu fahren.
Genau, wir fahren auch auf 2 Märkte nach Hannover. Da geht es auch immer morgens ganz früh los. Den Hofladen zu beschicken, die Mitarbeiter zu koordinieren.
Die haben auch so eine Regiobox.
Ah.
Genau, 2 Stück tatsächlich bei uns auf der Hofstelle, direkt am Hofladen, 24/7. Kannst du da beste Ware kaufen und wird sehr gut angenommen. Gerade so an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen ist da richtig was los am Automaten. Mhm. Ja, das heißt, auch sonntags stehst du da und machst den Automaten morgens früh voll, damit die Kunden morgens ihr Frühstücksei bei uns kaufen können, unter anderem, ja.
Wann warst du zuletzt im Urlaub?
Das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Also wir kriegen es schon organisiert, dass wir weg können. Wir haben sehr gute Mitarbeiter, die uns da unterstützen und die uns das dann ermöglichen, mal wegzufahren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt sehr komplett gut aufgegeben haben. Nein. Also.
Sehr gut.
Das ist schön, weil man immer so ein bisschen dazu neigt, ja auch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Landwirte jammern auch gerne mal. Hat Maya, du hast selber gesagt. Ja, aber du hast selber gesagt, Landwirte machen das auch.
Genau, wir werden immer dafür kritisiert, dass wir jammern.
Ja, und ich glaube, es gibt auch viele, viele schlimme Schicksale, gerade bei jungen Landwirten. Aber es ist auch mal schön, irgendwie so eine kleine Erfolgsgeschichte zu hören. Und das ist ja auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, oder? Bei euch?
Ich hoffe, dass wir die noch schreiben werden. Also es wird jetzt sehr gut angenommen. Wir haben uns, glaube ich, schon in den 2, 2,5 Jahren einen ganz guten Namen hier in Hannover und Umland erarbeitet. Aber ja, die Erfolgsgeschichte, die schreiben wir noch. Da sind wir gerade dabei. Ja. Mhm. Wir sind ganz am Anfang tatsächlich. Da will ich jetzt noch gar nicht sagen, dass wir, wie gesagt, schon von Erfolg reden können. Ja, das wird sich über die Jahre zeigen.
Okay, toi, toi, toi. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Reizthema. Tierwohlsiegel. Ich wundere mich selber, dass ich das ohne grün im Gesicht zu werden aussprechen kann, weil das macht mich wirklich irre. Weil Untersuchungen haben ergeben, dass über 90% der Konsumenten, der Verbraucher wollen Informationen über das Tierwohl und über Haltungsbedingungen auf den Verpackungen haben.
Ja, kann ich verstehen.
Also die Nachfrage ist hoch. Mhm. So, und wie wird die Nachfrage befriedigt? Durch einen ganzen Dschungel und einen Wust an Siegeln, Biosiegeln, Tierwohlsiegeln. Ich habe alleine 6 oder 7 verschiedene Siegel recherchiert. Da ist zum einen die Haltungsformkennzeichnung, das ist im Prinzip so eine freiwillige Selbstlabelung von der Fleischwirtschaft, von verschiedenen Supermärkten und Vermarktern oder wie auch immer. Das sind, glaube ich, die Siegel, die am weitesten verbreitet sind. Das sind so, es sind 4 Stufen. Haltungsstufe 1 in Rot, dann gibt es Blau, Orange und Grün. Das ist das eine. Dann gibt es verschiedene Biosiegel, eins von der EU. Es gibt ein DLG-Tierwohlsiegel, das kümmert sich so um die Milchkühe. Es gibt ein Tierschutzlabel des Tierschutzbundes. Es gibt das Biosiegel von Naturland, Bioland und Demeter. Und es gibt demnächst noch ein staatliches Tierwohlsiegel. Wer soll da durchblicken?
Auf jeden Fall nicht der Verbraucher. Das
kaufst du selber manchmal ein und guckst drauf und denkst irgendwie so, okay, das ist hier ein Siegel und eine bunte Farbe, da hat jemand noch Bio drauf geschrieben und dann ist die Schrift noch ein bisschen grün und da steht noch eine Eiche. Und alle denken so, wow, aber was sagt das denn eigentlich über das Tierwohl aus? Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Also bei dieser Haltungsform-Kennzeichnung von den Lebensmittelkonzernen und den von der Landwirtschaft und der Fleischwirtschaft zum Beispiel, bedeutet Haltungsform 1, jetzt mal nur für Hühner, dass 26 Hühner teilen sich 1 Quadratmeter. Jetzt denkt man, okay, das ist nicht, also von meinem Verständnis her, puh, das ist ganz schön eng. Kaufe ich halt Haltungsform 2, das ist bestimmt besser. Nee, da sind statt 26 23 Hühner auf 1 Quadratmeter. Und da muss ich sagen, Leute, da verarscht ihr uns ein bisschen. Also das, ihr seid jetzt nicht die richtigen Adressaten, aber ich ärgere mich über sowas, weil das ist doch nicht eine signifikante Verbesserung des Tierwohls. Jetzt mal ernsthaft. Und dann, so geht es ja immer weiter. Jetzt kommt das staatliche Siegel, das soll alles ein bisschen übersichtlicher machen und verbraucherfreundlicher. Und was ist? Es gibt statt 4 Stufen 5 verschiedene. Und das macht es doch noch unübersichtlicher. Ich frage mich, warum gibt es nicht ein Tierwohl-Label wie eine Ampel? Rot, Gelb und Grün. Rot ist zum Beispiel, sagen wir mal ganz vereinfacht gesagt, Rot ist, wenn ich das kaufe, dann das spare ich Geld, aber ich komme in die Hölle irgendwann so, weil es den Tieren schlecht geht. Gelb ist, okay, da ist irgendwie das Verhältnis zwischen Geldbeutel und schlechtem Gewissen einigermaßen ausgewogen. Und Grün ist halt, ich werde arm, aber sitze dann irgendwann auf Wolke 7 mit den ganzen Schafen und keiner guckt mich vorwurfsvoll an. Oder mit den Hühnern so. So einfach muss es doch sein. Also habt ihr so ein Siegel, Philipp?
Nein, wir haben uns bewusst gegen ein Siegel entschieden, um halt diesem Wirrwarr entkommen letzten Endes. Ne? Also du siehst, ich sitze gerade breit grinsend vor dir, kann dir nur 100% beipflichten. Sehe ich ganz genauso. Da war ich gar nicht von ausgegangen. Ich dachte, Kollege, mit dir ja treffe ich hier so einen waschechten Hamburger Jungen mitten aus der Stadt. Aber du hast ja ganz gute Grundansichten. Also
top. Ich sehe das pragmatisch. Also ich kann verstehen, wenn Leute nicht viel Geld ausgeben wollen. Und wenn Leute sagen, ja, ob die Schweine da jetzt ein bisschen enger zusammenstehen, das ist mir nicht wichtig. Ich verurteile das nicht. Ich persönlich würde es anders machen. Ich ärgere mich nur darüber, dass man so mit diesem ganzen Scheiß, sag ich jetzt mal, alleine gelassen wird. Weil ich will doch nicht stundenlang vor einer Fleischpackung stehen und dann und mich mit mir durchlesen, wo haben die jetzt. Also noch mal so ein anderes Beispiel. Hier, Stufe 3 bei der Haltungsformkennzeichnung heißt Außenklima. Da würde ich als Verbraucher denken, oh geil, die Tiere leben draußen. Nein, es reicht, dass in dem Stall ein Fenster offen ist. Ja, ja. Das ist doch Irreführung. Tut mir leid, anders kann ich das nicht bezeichnen. Und das ärgert mich als Verbraucher, dass ich, wenn da so ein Siegel drauf ist und das ist orange oder halbwegs grün, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es den Tieren auch wirklich gut geht und dass mein Geld, was ich mehr bezahle, gut angelegt ist. Mhm. Ist das zu viel verlangt? Maja, wie erlebst du das, wenn du einkaufen gehst?
Nee, ich kann das total nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass wenn man einkaufen geht, dass man dann genau weiß, wenn ich jetzt mein gutes Geld hier hinlege, bei welchem Landwirt oder bei welchem landwirtschaftlichen Betrieb landet jetzt mein Geld. Aber so diese Wertschöpfungskette ist so ewig lang, man hat da gar keine Rückverfolgbarkeit, also schwer, finde ich. Und
ja, ich finde, müsste Vater Staat mal.
Also ich wollte nur den Punkt machen, selbst ich als Landwirt weiß oft, oder Landwirtin weiß oft gar nicht, wo mein Produkt jetzt verkauft wird, mein Rohstoff verkauft wird, wie es weiterverarbeitet wurde, in welchem Müsli jetzt mein Getreide ist. Also selbst das liegt gar nicht mehr in meinem Aufgabenbereich, weil da so viele andere Ketten dazwischen sind. Und ich bin nicht nur Landwirtin, ich bin ja auch Verbraucher, das sage ich ja auch immer wieder. Und auch ich wünsche mir natürlich beim Einkaufen eine Übersicht, die einfach ist. Und ich glaube, das wünscht sich jeder. Aber so einfach ist nicht die Welt. Ist komplex.
Ja, ich verstehe das irgendwie. Das ist nicht alle so schlicht sein können wie ich. Aber ich finde es ein bisschen problematisch, dass da manchmal so, ich meine, wir haben ein Ministerium, das heißt Verbraucherschutzministerium. Und ganz oft habe ich das Gefühl, wir als Verbraucher werden nicht wirklich geschützt oder wir werden nicht wirklich an die Hand genommen. Unsere Bedürfnisse nimmt keiner wirklich ernst. Es wird immer geguckt, irgendwie, dass es den Betrieben gut geht und so. Viele Interessen verstehe ich, aber am Ende geht es auch um uns. Und wir sind irgendwie alleine gelassen so, dann an der Fleischtheke.
Aber findest du nicht, jetzt wo du dich einmal hingesetzt hast und dir den Überblick gemacht hast, dass es da also sozusagen Versuche gibt zu erklären, wie die Tiere gehalten wurden? Also es sind ja, du hast ja Antworten bekommen, die gefallen dir nur nicht, weil du das nicht als guten Standard empfindest, richtig?
Vielleicht hast du recht, vielleicht mache ich es mir auch ein bisschen zu einfach. Vielleicht bin ich einfach als mündiger Bürger auch dazu aufgefordert, mir in einer komplexen Welt mehr Gedanken zu machen. Aber ich hätte es gerne einfach, ja. Ja, das ist irgendwie, vielleicht muss man auch nicht jeden Abend so ein Hühnchenschenkel essen. Vielleicht geht es irgendwie auch anders. Ist das die Lösung, Philipp?
Das wäre letztendlich die Lösung, letzten Endes den Fleischkonsum echt runterzuschrauben. Und
sagt einer, der Fleisch erzeugt.
Ja, definitiv, ganz wichtig. Also sicher ist das ein Teil der Lösung, den Fleischkonsum runterzuschrauben und dafür das hochwertige Fleisch zu nehmen, ganz klar.
Ja. Aber versuch das mal mit uns Deutschen. Wir sind ja echt wirklich in der Geiz-ist-geil-Mentalität.
Und auch immer noch, ne? Also ich dachte irgendwie, dass wir so ein bisschen vorangekommen sind mit dem, dass Tiere einen Wert haben. Und trotzdem sind die Supermärkte so mega super Bombenangebot. Wir haben hier ein bisschen Grillfleisch für ganz, ganz wenig Geld. Ja. Also es geht ja jeden Sommer wieder aufs Neue in diese Richtung. Es war lange Zeit ein, ja, sozusagen Gewinn von Deutschland, dass wir so günstige Preise gemacht haben. Und jetzt sind wir in diesem Marktgefüge und dieser Markt regelt Angebot und Nachfrage. Und man kann das nicht einfach so bestimmen. Also du kannst jetzt hier nicht als Landwirt irgendwie sagen, ich mache jetzt mal einen ganz anderen Preis, weil ich bin davon überzeugt, dass mein Fleisch diesen Wert hat, sondern
Klar.
Du musst dich eindödeln mit den anderen Preisen, die es da noch gibt.
Das verstehe ich. Ich weiß, die Welt ist kompliziert. Ich hätte sie gern ein bisschen einfacher, aber leider ist sie kompliziert. Ich will eine andere
Wenn
Welt.
Du jetzt Bock hast, teures Fleisch zu kaufen, finde ich das richtig cool, aber es müssen halt auch viele andere machen. Es muss auch hier das Restaurant in Hannover machen und die öffentlichen Einrichtungen, die auch alle eigentlich nach solchen Ansprüchen.
Ja, und vor allem muss letzten Endes die Kontinuität gegeben sein. Genau. Ne? Das bringt nichts, wenn du das jetzt 3-4 Wochen durchziehst und dann rutscht du doch wieder eventuell, sei es Faulheit oder Bequemlichkeit, doch wieder ab und greifst am Kühltresen zu. Und man muss als Verbraucher das natürlich auch so ein bisschen durchziehen und auch planen, seine Einkäufe ganz anders planen. Ne? Also es ist schon ein bisschen Aufwand für den Verbraucher verbunden, definitiv.
Fehlt so ein bisschen Wertschätzung für das Thema Landwirtschaft, für das Thema landwirtschaftliche Produkte, für das Thema Fleisch im Allgemeinen. Es ist ja so ein bisschen das, was wir mit dem Podcast auch wollen. Verständnis erzeugen und das, was dahinter steht, wieder ein bisschen dichter an die Verbraucher ranzubringen. Das ist bei dir natürlich relativ einfach in der Direktvermarktung, weil die Leute haben ja einen ganz anderen Kontakt zum Fleisch. Ne? Erlebst du das auch so auf dem Markt, wenn du es verkaufst?
Ja, durchaus, na klar. Die Leute können auch eigentlich 24/7 unseren Betrieb besichtigen. Also unsere Türen und Tore sind immer offen, das wissen die, unsere Kunden. Ja, sie brauchen sich kurz vorher bei uns melden oder sehen auch tatsächlich die Schweine vom Feldweg aus. Sie müssen nur eine Fahrradtour irgendwie durchs schöne Kahlenberger Land machen und ja, können die Schweine auf der Wiese rumtoben sehen. Und das ist halt eine hundertprozentige Transparenz, die wir dem Verbraucher mit anbieten.
Aber cool, Lage. Wie informierst du dich dann über Tierhaltung? Also offensichtlich schlägst du das Internet auf.
Oder? Genau, ich habe mich jetzt mit diesen ganzen Tierwohllabeln mal beschäftigt und seitdem laufe ich anders durch den Supermarkt und gucke, okay, was steht wo drauf und kann ungefähr einordnen, wo was herkommt. Und dann kann der erste Schritt sein, dass man sich dieses Haltungsformlabel nimmt und dann halt irgendwie so die höchste Stufe nimmt, 4. So, das ist dann schon, es ist schon ein hoher Standard, aber kostet auch echt viel Geld. Das muss man einfach mal sagen. Es ist halt das 3- bis 4-fache mehr als die ganz billige Discounterware, ne?
Und weißt du, was für uns für ein Problem dazukommt bei der Label-Geschichte? Letzten Endes werden wir so ein bisschen downgegradet, weil wir mit unserer Haltungsform nur die 3 erreichen würden und nicht die 4. 4 ist den Biobetrieben vorbehalten. Wir haben ja kein Biosiegel.
Bewusst, weil ihr nicht keine Biofutter verfüttert oder
genau, deswegen. Genau. Okay. Keine Bio-Schweine halten, auch kein Bio-Schlachthof mit involviert ist. Also das ist dann eine relativ große Kette eigentlich, die man einhalten muss. Und wir müssten halt das Schwein noch oder das Schweinefleisch nochmal 25-30% teurer verkaufen. Und da sehen wir für uns eigentlich letzten Endes eine noch kleinere Verbraucherschicht, die sich das überhaupt noch leisten könnte.
Aber sag mal, wie viel Platz dein Schwein hat?
Also unsere Tiere haben allein in unseren Sonnenunterständen genauso viel Platz wie ein Bioschwein per se das ganze Leben zur Verfügung hat. Das sind 2,3 Quadratmeter in unseren Wetterschutzzelten plus den Weideauslauf.
Wie groß ist der Weideauslauf?
Unterschiedlich, wir stecken ihn unterschiedlich groß ab. Aber ich würde sagen, pro Tier haben wir da nochmal 50, 60 Quadratmeter zur Verfügung. Also wirklich riesig. Also wir haben insgesamt 3 Hektar eingezäunt, bestes Ackerland aus der Produktion genommen. Und wirklich diese Spielwiese in Anführungsstrichen für die Schweine da zu errichten. Und das ist kein Vergleich. Also ein Bioschwein sieht man mal, sieht's ja nie per se.
Man würde ja sofort denken, das ist Bio. Das ist ja irgendwie, Bio hat es ja irgendwie geschafft, immer direkt gut. Also Bio ist gut. Und wenn ich da stehen würde oder jemand anderes, du da stehen würdest, Kuhlage, dann würdest du ja sofort sagen, oh, diesem Bioschwein geht es aber gut. Aber dass das gar nicht Bio ist, das ist immer so.
Unseren Schwein geht es viel besser als ein Bioschwein tatsächlich, ne? Also wie eben schon angesprochen, ein Bioschwein sieht nicht per se die Weide. Also ein Bioschwein hat auch einen Stall, hat zwar einen Auslauf nach draußen, der meist teilüberdacht ist. Das war's dann aber, ne?
Also, ja, an der Stelle muss ich mal ganz gut kritisch nachfragen. Also es geht dem Schwein bei euch natürlich gut, aber das Haar in der Suppe ist natürlich der Transport, ne? Also das ist ja irgendwie der Punkt, wo ich auch mal sage, boah, wenn ich die Schweine sehe, wie sie stundenlang auf diesen Transportern zum Schlachthof gefahren werden, das ist doch auch nicht schön für die Schweine.
Aber wie stellst du dir denn den Transport vor?
Weiß ich nicht. Also,
bei uns jetzt, auf unserem Betrieb, mit den paar Schweinen, die wir die Woche schlachten.
Keine Ahnung, also das Schwein kommt auf dem Hänger und dann wird es irgendwo hingefahren. Vielleicht ein bisschen zu lange für das Schwein, weil ich denke, das Schwein ist jetzt auch nicht geboren, um auf irgendwelchen Hängern zu stehen. Das ist ja wahrscheinlich auch Stress für das Schwein und deswegen ist das auch irgendwie so ein Punkt, wo man sagen würde, da geht's dem Schwein jetzt definitiv nicht gut, ne?
Okay, dann erzähle ich dir, wie wir es machen.
Okay,
und zwar laden wir tatsächlich unsere 4 Schweine die Woche, die wir aktuell schlachten, auf unseren kleinen Autoanhänger und fahren sie zum benachbarten Schlachter 2 Orte weiter. Und das sind 15 Minuten Autofahrt für das Schwein.
Wirklich. Ach so.
Und wie gesagt, ich bin immer dabei, tatsächlich bis zur letzten Sekunde und sorge dafür, dass das Schwein bis zur letzten Sekunde keinem Stress ausgesetzt ist. Ganz wichtig natürlich fürs Tier, fürs Tierwohl und aber auch für die Fleischqualität, die enorm leidet, wenn das Schwein Stress bei der Schlachtung ausgesetzt ist. Ja, tatsächlich. Und von daher denke ich, das ist vertretbar, eine Viertelstunde Fahrt.
Absolut.
Tatsächlich locken wir sie mit Brot in unsere Zelte, um sie zu verladen und das geht wirklich sehr, sehr ruhig zu. Also da gibt es kein Quieken, kein Schreien. Ganz
und Kuhlage, leider gehört das dazu, ne? Also am Ende der Weg zum Schlachter, du kannst dein Tier noch so nett auf der Weide halten, es ist und bleibt ein Nutztier und da kriegst du niemals eine positive Geschichte raus. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn einem dann so, ja, aber am Ende, da wird es dann geschlachtet. Ja, weil wir es alle essen wollen.
So, wir erzählen und erzählen. Es war toll, Philipp, dass du mal hier warst und uns mal einen kleinen Einblick gegeben hast. Wirklich.
Hat Spaß gemacht mit euch.
Du warst eine Bereicherung.
Absolut.
Wir beenden den Podcast immer mit einer weiteren Rubrik, die heißt die Achwas-Rubrik.
Genau, das sind so Facts aus der Landwirtschaft, Wissenswertes, nice to know, was mich immer mit einem Ach was hinterlässt.
Genau, hoffentlich. Ich probiere das immer. Und meistens sagst du es ganz aufgesetzt, aber ich freue mich trotzdem immer drüber, wenn du das sagst. Weißt du, was Biostimulantien sind?
Oh lala. Nee, Biostimulantien. Oder sind das ätherische Öle, die im Stall verströmt werden und dann geht es den Tieren besser? Die fühlen sich irgendwie wohler oder so?
Nein, auch nicht.
Sag mal bitte, was ist es?
Dass du so viele Gedankengänge hast. Also nee, wir sind ja auch nicht bei der Rubrik, wo du das erraten musst. Ich dachte nur, du weißt es vielleicht.
Nee.
Biostimulantien sind weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel. Und da wir Landwirte ja unseren Dünger, also das, was wir ausbringen aufs Feld, verringern sollen und auch den Pflanzenschutzmittel verringern sollen, schauen wir natürlich immer nach neuen Lösungen. Und da gibt es jetzt neuerdings, ich mache hier gerade Anführungsstriche, Biostimulantien, die so ein bisschen so wirken wie ein Espresso oder Ingwer-Shot für die Pflanze, weil sie, das besteht aus Mikroorganismen, aus Algenresten, ist also so eine Art Pflanzencocktail, die wir der Pflanze zufügen und das unterstützt die Vitalität der Pflanze und unterstützt das Wurzelwachstum und hilft der Pflanze einfach, ist aber kein Dünger und kein Pflanzenschutzmittel.
Oh.
Und was ganz, ganz Biologisches.
Philipp, wir müssen jetzt beide sagen, ach was. Ach was. Toll, das war eine tolle Folge. Ich habe mich auf diese Folge gefreut und sie hat mich nicht enttäuscht. Wie ist es euch ergangen? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Kritik? Habt ihr Fragen? Wollt ihr über mich meckern oder Maya loben oder umgekehrt Maya loben und über mich meckern? Dann schreibt uns über 63hektar@ndr.de. Aber sie können dich auch über Instagram erreichen, ne?
Ja, und ich aber auch.
Mich auch, ja.
Ja, und NDR1 auch.
Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann gebt einen Kommentar ab und lasst ein Like da und natürlich auch ein Abo. Und hört unbedingt mal rein in einen anderen ganz spannenden Podcast, Uckermark Uncovered. Die Hosts Holger Siemann und Gesa Ufer sind aus Berlin in die Uckermark zugezogen, eine Region in Brandenburg, die Sehnsuchtsort vieler Großstädter ist. Thema der neuen Folge, Bauernhof und Tiere, also genau unser Thema, vom Leben und Sterben in der Uckermark. Gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. Hört mal rein.
Dann sagen wir Danke.
Vielen Dank, Philipp. Alles Gute für dich. Danke für deinen Besuch.
Euch auch. Vielen Dank. Ciao.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.